Du kannst aufhören, dich zu fürchten. Jesus bringt uns die gute Nachricht vom Vater, nicht die schlechte. Schon das Vaterunser beginnt mit einem großen Trost. Wir dürfen Vater sagen. In diesem Sinne ist das etwas ganz Spezielles. Es ist eigentlich die ganze Erlösungsgeschichte darin enthalten. Wir dürfen Vater sagen, weil der Sohn unser Bruder ist und uns den Vater gezeigt hat. Durch den Sohn finden wir den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus im Abendmahlsaal zu Philippus, auf dessen Bitte hin, zeige uns den Vater. Der Sohn aber war die offenbarte Liebe und Güte, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit des unsichtbaren Gottes zu uns Menschen. Wenn Gott der Vater Gerechtigkeit und Liebe ist, dann ist der Sohn Jesus Christus Liebe und Gerechtigkeit. Endlich zu Hause angekommen in der Liebe Gottes und wir können aufatmen. Das Suchen hat ein Ende gefunden. Ein Neubeginn in deinem und meinem Leben hat begonnen. Die Frage lautet, was hat sich bei dir und bei mir bezüglich deiner Versagensängste und deiner Vorstellung, wie wertvoll du bist, verändert, seit du diesen liebenden Gott kennst? Johannes schrieb auf der Insel Patmos in seinen letzten Lebensjahren mit großer Beharrlichkeit über die Liebe Gottes. Die größte Ehre, die wir dem allmächtigen Gott geben können, ist es, froh zu leben in dem Wissen um seine Liebe. Wenn wir die Worte von Johannes lesen, dann begreifen wir vielleicht, was die Paulusworte bedeuten. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden, damit die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben, durch Jesus Christus, unseren Retter. Wir können die vielen Texte in der Bibel über das Evangelium von der verschwenderischen Gnade gar nicht ignorieren. Ja, wir müssten ganze Textteile umbiegen, wo steht, dass Gott mehr von uns erwartet als unser Ja zu ihm. Die Gnade ist also der aktive Ausdruck von Gottes Liebe zu uns Menschen. Genau dieses Bild treffen wir beim Sohn, der zu Hause geblieben ist, an. Er regt sich über den Bruder auf, der des Vaters Erbe mit allerlei unwürdigen Sachen verprasst hat und nun mit leeren Händen nach Hause kommt. Noch viel schlimmer, der Vater macht ein großes Fest und freut sich riesig über diesen unnützen Halodri. Eigentlich müsste diese Geschichte heißen, der unendlich liebende Vater und nicht der verlorene Sohn. Das wäre der richtige Titel. Im Laufe der Jahre habe ich erlebt, wie Christen Gott nach ihrem Bild schufen. Und immer war es ein schrecklich kleiner Gott. Dieser liebende Vater im Himmel wird so weit entstellt, bis die Menschen sich sagen, ich kann eigentlich gar nicht glauben, dass Gott mich wirklich liebt, dass Gott auf diese Erde gekommen ist, um zu sterben. Es ist einfach nicht so richtig wahr. hängt das zusammen, weil wir mit unserer Art manchmal Gott klein machen. Da sind wir mit unseren Forderungen an die Menschen in unseren Kirchen nicht ganz unschuldig. Vielleicht wäre es schon ein guter Ansatz, nicht immer auf solche Menschen zu hören, die dir weismachen wollen, dass du eigentlich noch nicht ganz dazugehörst, dass du vielleicht noch dieses oder jenes machen musst, um letztendlich gerettet zu werden. Das sind die, die irgendwelche Theorien aufstellen, die aber letztendlich nichts bringen. Eigentlich sind das Diebe, die bei den Ställen zum Fenster einsteigen und die Herde durcheinander bringen. Wir haben mehr. Als genügend Bibelstellen, die uns sagen, dass Gott uns einfach so annimmt und liebt und liebt und immer noch liebt. Und dies hat uns der Sohn Christus bestätigt, der an unserer Stelle all unsere Schuld auf sich genommen hat. Das Gefährliche an unseren Werken und unseren geistlichen Investitionen und all unseren Bemühungen besteht darin, dass wir daraus ein Bild von uns zurechtzimmern können, nachdem wir dann unseren Wert bestimmen. Selbstzufriedenheit ersetzt die Freude an der bedingungslosen Liebe Gottes. Auf diese Weise wird durch unsere Werke das einfache, schöne Evangelium für Außenstehende unattraktiv. Der liebende Vater im Himmel wird völlig falsch dargestellt. Johannes sagte: Macht die Tore weit und ebnet den Weg für den Herrn. So rief Johannes der Täufer den Schriftgelehrten zu. Da waren unzählige Vorschriften, die da gar nicht hingehörten und eigentlich den Weg zu diesem Christus versperrten. Zur Zeit Jesu wurde in Israel das Klassensystem rigoros durchgesetzt. Es war gesetzlich verboten, etwas mit Sündern zu tun zu haben, die außerhalb des Gesetzes standen. Tischgemeinschaften mit Bettlern, Steuereintreibern und mit Prostituierten war in religiöser wie auch in sozialer und kultureller Hinsicht verboten. Das war es, was Zachäus hörte, als Jesus ihn von seinem Baum herunterrief. Und das ist der Grund, weshalb Jesus Praxis der Tischgemeinschaft und Gesprächsgemeinschaft schon von Beginn seines Wirkens an feindselige Bemerkungen auslösten. Aber Zachäus, der es nicht unbedingt so sehr mit der Achtbarkeit hatte, war überwältigt vor Freude. Man kann gar nicht hoch genug einschätzen, welche Auswirkungen Jesu mit solchen gemeinsamen Mahlzeiten und Gesprächen auf die Armen und die Ausgestoßenen gehabt haben muss. Indem er sie als Freunde und Gleichwertige akzeptierte, nahm er ihnen die Beschämung, Demütigung und ihre Schuld weg. Indem Jesus ihnen zeigte, dass sie ihm als Menschen etwas bedeuteten, gab er ihnen ihre Würde zurück und befreite sie aus ihrer alten Gefangenschaft. Der körperliche Kontakt von Jesus mit ihnen bei Tisch, den er unweigerlich gehabt haben muss, so steht es mindestens auch in Johannes 13, 25, und den er ihnen auch nicht verweigert hat, Lukas 7, 38, 39, muss ihnen das Gefühl vermittelt haben, wertvoll und annehmbar zu sein. Das war insbesondere wichtig, weil man ja Jesus für einen Mann Gottes gehalten hat. Und so waren seine Gesten der Freundschaft und Zustimmung Gottes zu ihnen verstanden worden. Die Leute merkten, Gott interessiert sich für mich. Ich bin ihm nicht völlig egal, auch wenn ich am Rande der Gesellschaft bin, auch wenn ich denke, ich sei nicht so wertvoll. Jesus machte mit diesen Tischgemeinschaften den Menschen klar, ich sitze bei euch und ich repräsentiere Gott und Gott hat euch lieb. Die Darstellung Jesu in den Evangelien ist die Darstellung eines Menschen, der das Leben und besonders andere Menschen als liebevolle Geschenke aus der Hand des Vaters ansieht. Dass die Sünder an den Tischgemeinschaften teilhaben, ist der deutlichste Ausdruck für das Evangelium und die Barmherzigkeit und Liebe Gottes, der uns sündige Menschen erlöst. Für Jesus war diese Tischgemeinschaft mit den Menschen, die von den Frommen abgeschrieben worden waren, vielmehr Ausdruck seines Auftrags und seiner Botschaft von Gott, Friede und Versöhnung für alle, ohne Ausnahme. Jesus feierte, während Johannes fastete. Während Johannes Aufruhr zur Umkehr im Wesentlichen ein Bußruf war, war der Ruf Jesu eine Einladung, mit ihm zu essen und zu feiern, worin der barmherzige Umgang Gottes mit uns sündigen Menschen sichtbar wird. Das Brot mit Jesu zu brechen, war ein Fest der guten Gemeinschaft, in der es Rettung und Umkehr gab. Askese war in der Gegenwart des Bräutigams nicht nur unangebracht, sondern schlicht undenkbar. Die Ausgeschlossenen von der Kirche entdeckten, dass ein gemeinsames Essen mit ihm eine befreiende Erfahrung von reinster Freude war. Er befreite sie vom Selbsthass. Er wies sie an, ihre Selbstwahrnehmung nicht mit dem zu verwechseln, wer sie wirklich waren und was andere über sie dachten. Er gab ihnen, was sie mehr als alles andere brauchten: Ermutigung für ihr Leben und Bestätigung mit Worten wie: Fürchte dich nicht, Mensch, ihr von Gott Geliebten, fürchtet euch nicht. Hört auf, euch Sorgen zu machen, freut euch, alle eure Sünden sind euch vergeben. Denn die Liebe Gottes in Jesus Christus zu erfahren, bedeutet zu erleben, dass man von jetzt auf jetzt vorbehaltlos angenommen ist, dass Gott das Ja zu uns spricht, dass er uns schon immer geliebt hat und dass man sich selbst und indem man sich selbst annimmt, auch den Nächsten annehmen darf. Erlösung ist Freude an Gott, in der die Freude am Nächsten ihren Ausdruck findet. Zu Beginn des Wirkens war Jesu einer der damals vorherrschenden Glaubensgruppen, die Pharisäer. Sie hielten sich von jedem fern, der nicht treu die 613 Gesetze des Alten Testaments befolgte. Die Pharisäer bildeten geschlossene Gemeinschaften. Sie sahen sich als die letzten Getreuen des Volkes Israel. Ihr Name bedeutet auch die Abgesonderten, das heißt die Heiligen, die wahre Gemeinschaft Israels. Doch ihre Moral war gesetzlich. Nach ihren Vorstellungen belohnte Gott diejenigen, die das Gesetz hielten, und bestrafte diejenigen, die es nicht taten. Sünder waren für sie sozial Geächtete. Jeder, der vom Gesetz der Sitten des Mittelstandes abwich, der taugte zu nichts, war minderwertig, Unterklasse. Die Sünder waren ebenfalls eine genau definierte soziale Gruppe. Nun überlegt mal genau, wenn du oder ich schon gedanklich ausgeschlossen haben aus dem Reich Gottes, nur weil er nicht unserer Vorstellung entsprochen hat. Denkt einmal darüber nach, über welche Kirchen und Menschen wir uns im Leben schon erhoben haben und ihnen keinen Raum gaben, dazu zu gehören, zum Reiche Gottes. Wenn Jesus dazumal genau das getan hätte, dann wäre keiner von uns erlöst. Keiner. Und Gott hätte sicherlich keine Gemeinschaft mit uns. Die heftigen Worte Jesu gegen jegliche Selbstgerechtigkeit der Pharisäer und auch heute noch, sie klingen nach bis heute. Sie sind an uns alle gerichtet. Wir missverstehen zum Teil völlig, worauf Jesus hinaus wollte, wenn wir seine Worte als Waffe gegen andere benutzen. Die Worte, die wir in der Bibel lesen, sind an uns jeden gerichtet. Sie sollen uns die Liebe zeigen. Sie sollen uns Freiheit ermöglichen, andere anzunehmen, wie sie sind. Jede Haltung, die ablehnend gegen andere Menschen ist und jede Art, andere Menschen mit ihrem anderen Glauben auszuschließen, ist letztlich nicht von Gott. Die Schönheit des Evangeliums für geistliche Leichtgewichte liegt in der Erkenntnis, die es über Jesus vermittelt. Die tiefe Zärtlichkeit seines Herzens, seine Art, die Welt zu sehen, seine Art, mit dir und mir in Beziehung zu treten. Wenn man einen Menschen wirklich verstehen will, dann muss man nicht nur hören, was er sagt, sondern auch hinschauen, was er tut. Das Gleiche gilt, wenn wir Jesus verstehen wollen und was er in der Bibel geschrieben hat, dann müssen wir auch sehen, was Jesus getan hat. Und diese beiden Sachen, die müssen zusammenstimmen, sonst funktioniert dieses Leben nicht. Geistliche Leichtgewichte, das sind wir doch alle ohne Ausnahme. Oh, wenn wir unserer Situation vor Gott nur besser vorstellen könnten, dann wäre vieles besser um uns bestellt. Und wir würden nicht anderen Menschen irgendwelche Sachen auflegen, die sie gar nicht tragen können, geschweige denn, dass sie damit ein glückliches Leben leben können. Niemanden sollen wir aus Gottes Reich ausschließen. Das hat Jesus Christus nie gemacht. Nie. Jesus Christus hat nicht die Pharisäer ausgeschlossen. Immer wieder in den Texten sieht man, dass er Pharisäer geliebt hat, wie jeden anderen Menschen. Nie hat Jesus jemanden aufgrund von seiner Herkunft, von seinem Glauben ausgeschlossen. Und genau das Gleiche sollten wir tun. Wir sollten nicht anderen Menschen verkorkste und falsche Sichtweisen über Gott überstülpen. So nehmt ein Beispiel an der Güte und Gnade Jesu Christi und nehmt ihn als Vorbild für den Umgang mit allerlei Menschen. Das Problem mit unseren Idealen besteht darin, wenn wir sie erreichen, kann man mit uns nicht mehr leben. Kein normaler Jude wollte den Pharisäer zu einem Freund haben, weil schon der Gedanke, dass sie neben einem solchen Erdenbürger stehen, da kam die Unzulänglichkeit von einem selbst noch viel größer vor. Neben einem Pharisäer, da fühlte man sich einfach schuldig und verlor den Selbstwert, der uns eigentlich von Gott zugesprochen ist. Selbstwert, das, was in der heutigen Gesellschaft so fehlt, vielen Menschen, der Zuspruch, du bist wertvoll, es ist okay mit dir. Gott liebt dich so, wie du bist. Das ist eigentlich das, was Jesus Christus mit den Tischgemeinschaften hatte. Das ist auch das, was Zachäus völlig über den Haufen geworfen hat, dass so ein heiliger Rabbi mit ihm Tischgemeinschaft haben wollte. Das war ja völlig weg. Aber Jesus wollte ja mit diesen Tischgemeinschaften den Menschen was zeigen. Gott liebt euch, die ihr unvollkommen seid. Jesus will uns einen Wert zusprechen, den uns niemand nehmen kann. Er will uns da haben, wo wir glauben und sicher sind, dass wir gerettet und erlöst sind, aus reiner Güte und reiner Gnade. So sage ich euch, wer sich den Himmel nicht mehr verdienen muss, kann seinem Nächsten dienen. Das Kreuz offenbart, wie tief die Liebe des Vaters zu uns ist. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das herausragende Merkmal eines Lebens aus der Gnade ist das Vertrauen in das Erlösungswerk Jesu Christi. Es gilt zu begreifen, dass ich ein geliebtes Kind bin dieses himmlischen Vaters. Und deshalb bin ich frei. Deshalb bin ich frei. Diese Freiheit soll dazu dienen, dass ich verändert werde, dass ich andere Menschen anders sehe, dass ich mit den Menschen anders umgehe und ihnen den Vater zeige, der er wirklich ist, der großzügige Gott. Hast du gelernt, den Vater als Richter zu sehen, als den, der dich diszipliniert, als den Strafenden? Höre ich da den Satz, wir müssen ihnen das Gericht predigen? Furcht ist nicht in der Liebe. Nein, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich also fürchtet, ist in der Liebe nicht zur Vollendung gekommen. So steht es in 1. Johannes 4,18. Das war ja auch der Grund von diesem verlorenen Sohn. Ich denke, er hat den Vater nicht ganz richtig eingeschätzt. War dann völlig überrascht, ob der Großzügigkeit. Paulus verleugnete sich selbst, indem er sagte, denn weil ich frei bin gegenüber allen, habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Frei gegenüber allen, frei für alle. Dies alles, sagt Paulus, dies alles aber tue ich um des Evangeliums willen. Paulus ging es nicht um die förmliche Gesetzeserfüllung. Ihm ging es den Menschen, die Größe und Güte Gottes zu zeigen. Darum hat sich Paulus verbogen und verleugnet. Und manchmal denke ich, musste das Paulus sehr schwer gefallen sein. Den Juden ein Juden und den Griechen ein Grieche zu sein. Er tat es um des Evangeliums willen. Wie steht es mit dir und mit mir? Sind wir allen ein Adventist geworden? So schließe ich mit einem Zitat von Peter Hane. Aus gegen und nebeneinander müssen mit und füreinander werden. Amen.